Wir sind in Hebräer Kapitel 4, Vers 14. Auf unsere Gliederung, Arabisch 5, Aufforderung zum Festhalten und Hinzutreten. Wir sind immer noch in diesen Kapiteln 3 und 4, die Aufforderungskapitel sind. Wir hatten die ersten 6 Verse von Kapitel 3. Das war eine Aufforderung, auf den gesandten und treuen hohen Priester zu achten, ihn zu betrachten. Dann hatten wir in Kapitel 3, Vers 7 bis 4, Vers 13 warnende Aufforderungen anhand von Psalm 95. Und jetzt haben wir hier eine Aufforderung, Kapitel 4, Vers 14 bis 16, eine Aufforderung zum Festhalten und Hinzutreten, eigentlich 2 Aufforderungen. Vers 14 und 15, die erste Aufforderung, lasst uns das Bekenntnis festhalten. Da wir also einen großen hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns das Bekenntnis festhalten, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht mitempfinden könnte mit unseren Schwachheiten. Er ist einer, der in allem versucht worden ist und auf gleiche Weise, Sünde ausgenommen. Hier werden 5 Aussagen gemacht über unseren hohen Priester. Die erste Aussage, er ist groß. Wir haben einen großen hohen Priester, größer als die Engel, größer als Mose. Größerer Herrlichkeit gewürdigt als Mose, dieser große Hohenpriester. Zweite Aussage, er ging durch die Himmel. Was das heißt, das ist wieder typisch, der Hebräerschreiber verwendet gern so bildhafte Sprache und so unvermittelt, ohne irgendeine Einleitung. Er ging durch die Himmel hindurch und der hat im Auge hat er die Stiftshütte, das wird in den nächsten Kapiteln noch sehr deutlich werden, dass er die Stiftshütte des Alten Testaments vor Augen hat und da geht der Priester hindurch, durch den Vorhang hindurch, in das Allerheiligste hinein. Und der Herr Jesus ging durch den Himmel hindurch, heißt es. Er ist durch die Himmel sind gleichsam der Vorhang. Die Himmel haben ihn aufgenommen, ja, entschwand ihren Blicken. Der Herr Jesus ist in den Himmel aufgefahren, die Wolke nahm ihn auf und dann war er weg. Da ist der Vorhang, der die unsichtbare Welt von der sichtbaren Welt trennt und hinter diesen Vorhang ist er gegangen. In die Gegenwart Gottes, in das Heiligtum Gottes hinein. Durch die Himmel, wie durch einen Vorhang ist er hineingegangen. Er ging durch den Himmel. Die dritte Aussage, er ist der Sohn Gottes. Das wird hier betont. Wir lesen das so schnell, aber das wird hier betont. Er ist der Sohn Gottes. Er ist Gott selbst. Der Jesus heißt, der uns zum Bruder geworden ist, der sich so tief erniedrigt hatte, der ist in den Himmel gegangen als Mensch und als Gott. Er hat bei uns gelehrt, kam zu uns, er lebte unter uns, er wirkte unter uns, er starb für uns, er ist auferstanden und aufgefahren. Und jetzt nimmt er uns mit sozusagen. In Christus dürfen wir mit ihm verbunden, wir dürfen dann aufs Engste mit ihm verbunden sein. Wir dürfen in Christus sein. Also, da wir einen großen Hohenpriester haben, der durch den Himmel gegangen ist, der Sohn Gottes, vierte Aussage, er ist ein hoher Priester, da wir einen großen Hohenpriester haben, er ist ein hoher Priester, das heißt einer, der mitfühlen kann, ein hoher Priester, der mitfühlen kann. Vers 15, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht mitempfinden könnte. Nein, wir haben einen, der mitempfinden kann. Das ist die vierte Aussage. Ein hoher Priester, der mitempfinden kann. Und die fünfte Aussage ist, der ohne Sünde ist. Er wurde in allem gleich, Er ist in allem versucht worden, aber Sünde ausgenommen, heißt er, das heißt, er ist ohne Sünde. Das sind die fünf Aussagen hier über diesen großen hohen Priester. Warum kann er Mitleid haben? Warum kann er mitempfinden? Das steht hier im Text, weil er versucht worden ist in allem und auf gleiche Weise, auf ähnliche oder gleiche Weise. In allem, in was alles kann er Mitleid haben, in was alles kann er mitempfinden. Der Hebräerschreiber sagt, in allem. In allem kann er Mitleid haben, in allem kann er mitempfinden. Er kann uns in allen unseren Anfechtungen verstehen und mitleiden. Und er leidet mit, wenn wir leiden. Das steht ihm auch, das lesen wir öfters in der Bibel, dass der erhöhte Herr mit seiner Gemeinde mitleidet, wenn die Gemeinde leidet. Und nicht nur mit der ganzen Gemeinde, als gesamte Gemeinde, sondern auch als einzelne Gemeinde. Der Herr Jesus leidet mit. 2. Korinther zum Beispiel kommt mir in den Sinn. 2. Korinther 1. Ja, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo das war. In dem ersten Versen irgendwo, da heißt es ganz, dass er das, ist es Vers 4, ja, weil, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in aller Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst getröstet werden von Gott, weil demgemäß, wie die Leiden Christi reichlich auf uns überströmen, so auch unser Trost durch Christus reichlich auf uns überströmt. Werden wir aber bedrängt für euren Trost und eure Rettung, die gewirkt werden im geduldigen Ertragen eben der Leiden, die auch wir leiden, werden wir getröstet dann für euren Trost und für eure Rettung. Und unsere Hoffnung ist fest für euch, wissen wir doch, dass gleich wie ihr der Leiden teilhaftig seid, so auch des Trostes. Und dann, also hier, er nennt, ist es 2. Korinther 1,6, danke. Vers 5 eigentlich schon, die Leiden Christi, weil demgemäß wie die Leiden Christi reichlich auf uns überströmen, so auch unser Trost durch Christus reichlich ist und wir ertragen, wir werden bedrängt für euren Trost und für eure Rettung, die gewirkt werden im geduldigen Ertragen eben der Leiden, die auch wir leiden, werden wir getröstet für euren Trost und eure Rettung. Ich bin noch nicht ganz zufrieden, es gibt eine noch deutlichere Stelle hier, aber wir werden es, ich werde sie nachher noch suchen. Jedenfalls, eine Stelle ist ganz klar, Apostelgeschichte 9, Vers 5, Saul, was verfolgst du mich? Was verfolgst du mich? Hat der Paulus den Herrn Jesus verfolgt? Nein, er hat die Christen verfolgt. Aber wenn die Christen verfolgt werden, wird Jesus verfolgt. Das heißt, das zeigt uns, dass der Herr Jesus mitleidet mit seiner Gemeinde. Wenn sie verfolgt wird, wird Christus verfolgt. Also der Herr kann unsere Anfechtungen verstehen und er leidet mit uns mit. Es gibt keinen, der uns besser verstehen kann als dieser hohe Priester. Keinen, der ein weicheres Herz hätte für uns als dieser hohe Priester. Er wurde versucht in allem. Nun, wenn wir die zwei Versuchungsgeschichten der Bibel, es gibt zwei große Versuchungsgeschichten der Bibel, wenn wir die einander gegenüberstellen, dann sehen wir das sehr deutlich. Die erste große Versuchungsgeschichte der Bibel ist wo? Bitte? 1. Mose Kapitel 3, oder? 1. Mose Kapitel 3. Die erste große Versuchungsgeschichte. Die Schlange kommt und versucht den Menschen. Und dann die zweite große Versuchungsgeschichte, oder sagen wir so, die erste große Versuchungsgeschichte beim Herrn Jesus, ist die Versuchung in Matthäus Kapitel 4, wo die Schlange kommt, wo der Satan kommt und den Herrn Jesus versucht. Und wenn wir die beiden Versuchungsgeschichten gegenüberstellen, dann wird sehr deutlich die Parallele. Da kann man sehen, dass die drei Versuchungen von Matthäus 4 sind ähnlich wie die drei Versuchungen oder wie die Versuchung in dreifacher Weise bei Eva. Da heißt es bei Eva in 1. Mose 3, die Frau sah, Vers 6, die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise, dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Drei Dinge werden hier genannt. Gut zur Speise, Lust für die Augen und begehrenswert, um Einsicht zu geben. Und genau auf diesen drei Gebieten wurde der Herr Jesus versucht, wie die Eva auf drei Gebieten versucht wird. Einerseits gut zur Speise, Versuchung in Bezug auf das Essen, genießen. Zweite Versuchung, Lust für die Augen, ansehen. Und von, wenn man das ansieht, man möchte es haben, was man sich ansieht, Lust für die Augen, also über die Augen. Und das dritte ist, begehrenswert Einsicht zu geben. Das betrifft den Intellekt. Das eine betrifft das Genießen, das andere betrifft das Haben und das dritte betrifft das Sein, oder? Wir möchten was genießen, wir möchten was haben und wir möchten was sein. Das sind die drei Bereiche, auf denen wir versucht werden und in diesen drei Bereichen wurde der Herr Jesus versucht. Matthäus 4 sagt zu diesen Steinen, dass sie Brot werden, genießen. Hast du Hunger? Bitteschön, mach doch aus den Steinen Brot. Die zweite, er zeigte ihm alle Herrlichkeit mit den Augen, alle Herrlichkeiten der Welt. Das kannst du alles haben. Kannst du alles haben auf schnellem Wege. Lust für die Augen, dass er was haben kann. Das Verlangen, etwas zu haben. Und dann stürzt dich doch von der Tempelszene herab. Du bist wer? Du bist doch wer? Bist doch jemand Besonderer? Also es geht um diese drei Bereiche, wo wir versucht werden, einerseits im Genießen, andererseits im Haben und andererseits im Sein. Also wir haben ein Verlangen in uns. Wir wollen gern etwas genießen. Wir wollen gern etwas haben und wir wollen etwas sein. Das Verlangen an sich ist ja nicht schlecht, oder? Wir sollen ja, das ist ja gut, dass wir was genießen. Wir dürfen ja genießen. Gott hat uns geschaffen. Er hat uns eine Schöpfung gegeben. Wir dürfen sehr viel genießen von der Schöpfung. Und wir dürfen etwas haben. Gott gibt uns damit wir was haben. Und Gott will auch, dass wir etwas sind. Dass wir jemand sind. Dass wir Besondere sind. Nur, dieses Verlangen kann pervertiert werden. Das heißt also, dass man in verkehrter Weise Lust auf was Verkehrtes hat, dass man Lust hat, im verkehrten Sinne etwas zu genießen, zu haben und zu sein. Auf unerlaubte Weise etwas zu genießen, was der Herr nicht erlaubt hat oder verfrüht und so weiter. Genießen oder verfrüht etwas haben, was wir noch nicht haben können, aber später haben dürfen. Oder etwas sein, dass wir gern schön dastehen wollen vor anderen Menschen und gut dastehen, dass alle uns achten und alle uns, dass alle begeistert sind von uns. Das haben wir alle gern, oder? Der Herr Jesus wurde in diesen Bereichen genauso versucht. Aber er blieb ohne Sünde, als er versucht wurde, ohne Sünde. Oh, der Herr Jesus hat sehr wohl Lust an vielem. Oh, seine Lust war, den Willen Gottes zu tun. Seine Lust war bei dem Herrn, bei dem Jahwe. Und er hat sehr wohl das Verlangen, etwas zu haben. Aber er hat es nicht bekommen. Er musste warten Und er hat es zurückgestellt. Er hat das Königtum. Er hat es und die Königreiche. Der Herr wartet jetzt noch. Er sitzt zu Rechten, aber er hat noch nicht alles. Er wartet, bis er alle Feinde hat, bis alle Feinde zu Füßen liegen. Viele Feinde sind ihm noch nicht zu Füßen. Und der Herr Jesus ist jemand. Er ist ein Wichtiger, aber er war bereit aufzugeben. Er war bereit, sich selbst auszuschütten, auszuleeren. Er entleerte sich selbst, entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, wurde ein Mensch und wurde an Gebärden wie ein Mensch erfunden und hat sich erniedrigt, auch als Mensch noch tief erniedrigt. Dann hat Gott ihn erhöht, als die Zeit kam. Also diese drei Versuchungen hat der Herr Jesus durchgemacht ohne Sünde. Das waren echte Versuchungen. Die wurden von außen an ihm herangetragen. Er wurde nicht von innen her versucht, denn in ihm ist keine Sünde und in ihm war keine Sünde. Aber die Versuchung kam von außen heran, von Satan. Und der Herr Jesus hat bestanden, weil er Gottes Sohn ist. Die Kraft war in ihm. Und in uns ist auch die Kraft, in dem Herrn Jesus. Der Herr Jesus ist unsere Kraft, sodass auch wir gegen Sünde bestehen können heutzutage. Durch seine Kraft. Also der Herr kann deshalb auch Mitleiden mitempfinden mit den Seinen in allen diesen Dingen, in denen wir versucht werden. Womit kann er Mitleid haben? Es steht hier noch da, mit unseren Schwachheiten, weil er selber schwach wurde. Er ist in Schwachheit gekreuzigt worden. Er wurde ein Schwacher, ein hinfälliger Mensch, heißt das. Die Hinfälligkeit der menschlichen Natur. Die Schwachheit hat er auf sich genommen. Mit solchen, die schwach sind, kann er sich identifizieren. Schwach sein heißt nicht sündig sein. Schwach sein heißt schwach sein. Aber wir dürfen jetzt von ihm Kraft bekommen. Und weiter, er ist ein hoher Priester, der ohne Sünde ist. Und insofern ist er ein wunderbarer Mittler geworden für uns. Ja. Wir sind nicht von Menschen abhängig, wir sind von Jesus Christus abhängig. Was bedeutet die Aufforderung, lasst uns das Bekenntnis festhalten? Das heißt, lasst uns offen dieses Bekenntnis aussprechen. Bekennen heißt etwas wiederholen. Ich wiederhole, Jesus Christus ist Herr, Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Jesus, Gott hat gesprochen in dem Sohn und so weiter. Und ich wiederhole das für mich selber. Ich nehme das in Anspruch und ich bekenne mich dazu und ich stelle mich offen dazu. Jesus Christus ist meine Hoffnung. Und wenn Anfechtung und Spott kommt, ich stelle mich dazu. Ich stehe auf der Seite Jesu Christi. Wie wird dann diese Aufforderung verstärkt? Vers 15, wir haben nicht einen menschlichen Hohenpriester, wir haben einen göttlichen, Hohenpriester, wie die Menschen Hohenpriester haben, wie die Juden Hohenpriester haben, sondern wir haben einen, der Gott ist, der Mensch geworden ist und der mitempfinden kann. Gut, es gibt also keine Entschuldigung, ihn zu verlassen. Wir haben Grund genug, bei ihm zu bleiben. Vers 16, die zweite Aufforderung. Lasst uns also mit Freimütigkeit hinzutreten zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, für rechtzeitige Hilfe oder zu rechtzeitiger Hilfe. Erste Frage, wohin sollen wir treten? Zu einem Thron, steht da. Lasst uns hinzutreten zu dem Thron. Auf einem Thron sitzt ein König, auf einem Thron sitzt ein Herrscher. Das heißt also, der, zu dem wir hinzutreten, ist ein Herrscher. Ein Herr, und er ruft uns auf, tretet hinzu, tretet zu mir. Wir müssen nicht so wie die Königin Esther da 3 Tage lang bangen und fasten und beten, ob wir wohl hinzutreten dürfen heute, ob er seinen Gnadenzepter ausstrecken wird, wenn ich komme oder nicht. Nein, wir dürfen einfach ins Büro stürmen des Königs und dort oder in den Thronsaal stürmen des Königs, ohne anzuklopfen. Wir dürfen einfach rein in den Thronsaal, mitten in seine heiligen Regierungsgeschäfte reinplatzen. Ich trete hin zu einem Herrscher, der auf einem Thron sitzt. Und dann lesen wir, es heißt, es ist ein Thron der Gnade. Auf diesem Thron sitzt also einer, der nicht nur König ist, sondern auch einer, der gnädig ist, einer, der hilft. Gnade geben heißt, dass er etwas, Gnade heißt, dass Gott uns etwas schenkt, dass Gott ein gebender Gott ist, ein liebender Herrscher, ein Helfer. Und zu so einem hohen Priester können wir kommen, einer, der auf dem Thron sitzt, und dieser Thron ist ein Thron der Gnade. Also er ist ein Herrscher und er ist ein Helfer, ein gnädiger Helfer. Ich trete hin zu einem, der mich liebt und der mir deshalb hilft. Nächste Frage, wie sollen wir hinzutreten? Wir merken, wir stellen hier einfach Fragen an den Text. Das ist sehr gut im Bibelstudium. Wir stellen einfach Fragen so an den Text und das ist ja eine gute Übung. Wenn man die Bibel studiert, dann bombardieren wir den Text mit Fragen und schauen dann also, welche Fragen werden beantwortet. Also wenn jetzt zum Beispiel hier steht, lasst uns hinzutreten, ist die nächste Frage, wohin? Antwort, zum Thron der Gnade. Zu einem Thron? Ja, zu welchem Thron? Ein Thron der Gnade. Wie sollen wir hinzutreten? Mit Freimütigkeit. Mit Freimütigkeit. Freimütigkeit heißt mit Zutrauen. Wir müssen nicht schüchtern und uns schämen und zaghaft kommen. Nein, wir dürfen ganz frei kommen und wir dürfen uns ganz frei bewegen. Wir müssen hier nicht ein besonderes Hofzeremoniell erfüllen, wenn man sich da der heiligen Majestät nähert. Nein, wir dürfen einfach kommen, so wie wir sind. Ständig Zugang zum Vater. Da, wir wurden gerettet, um ständig Zugang zum Vater zu haben. Und zum Herrn Jesus, zum Hohenpriester. Gott hat uns gerettet, um Zugang zu haben. Epheser 2, Vers 18. Dazu ist der Herr Jesus gekommen und dazu ist der Herr Jesus gestorben, damit wir Zugang haben zum Vater. Epheser 2, Vers 18. Denn durch ihn haben wir beide in einem Geist den Zugang, den Zutritt zum Vater. Und jetzt können wir sprechen. Wenn wir Zutritt haben, dann können wir sprechen. Das heißt, wir haben uns bekehrt, um zu beten. Zu Jesus Christus, dem Hohenpriester, und zum Vater. Zu beiden dürfen wir beten. Nächste Frage, wozu sollen wir hinzutreten? Also mit welchem Ziel und Zweck sollen wir hinzutreten? Was ist die Absicht unseres Hinzutretens? Der Text gibt gleich wieder Antwort, oder? Lasst uns hinzutreten, damit wir Barmherzigkeit empfangen. Also wir treten hinzu, um Barmherzigkeit zu finden oder Barmherzigkeit zu bekommen. Barmherzigkeit setzt voraus, dass man in Not ist. Also wenn jemand Barmherzigkeit braucht, dann heißt, er ist hilfsbedürftig. Und jetzt braucht er einen, der sich erbarmt. Da ist der barmherzige Samariter, oder? Wenn der Samariter barmherzig ist, warum ist er barmherzig? Weil da ist jemand, der Not braucht, der in Not ist. Und jetzt kommt der Samariter hin und ist barmherzig mit diesem, der in Not ist. Das heißt also, wir sind in Not. Wir waren in Not. Wir waren hilfsbedürftig. Und er hat uns gerettet von unseren Sünden. Und dann, jetzt nachdem wir gerettet sind, sind wir immer noch hilfsbedürftig. Wir brauchen jeden Tag von dem Herrn Gnade, Barmherzigkeit. Wir brauchen jeden Tag einen mitfühlenden Helfer, weil wir sind in uns völlig angewiesen. Wir sind in uns nicht in der Lage, selbstständig zu leben. Wir sind nicht selbst existente Persönlichkeiten. Gott hat uns geschaffen als abhängige Wesen. Und das ist gut so. Die Bibel sagt, dass wir, die Bibel vergleicht uns mit Schafen. Und Schafe, das wissen wir, Schafe sind nicht selbstständig. Wenn man ein Schaf sich selbst überlässt, dann verirrt es sich irgendwo und es ist verloren. Es findet gar nicht mehr zurück. Aber wir sind abhängig von, jeden Tag sind wir hilfsbedürftig und deshalb brauchen wir einen barmherzigen hohen Priester. Und er ist barmherzig. Also wir treten jetzt hinzu, um Barmherzigkeit zu finden, weil wir in Not sind, weil wir hilfsbedürftig sind. Und wir treten hinzu, um Gnade zu finden. Für rechtzeitige Hilfe. Für eine Hilfe zur rechten Zeit, heißt das. Ja, hoffentlich kommt die Hilfe zur rechten Zeit. Kommt sie zur rechten Zeit, wenn wir zu diesem Gott kommen? Die kommt immer zur rechten Zeit. Die Hilfe, die wir von ihm bekommen, ist eine rechtzeitige Hilfe. Es ist nicht eine Hilfe, die zu spät kommt, leider schon vorbei. Jetzt wäre er da zum Helfen, aber es ist leider zu spät. Nein, die Hilfe kommt rechtzeitig. Wir bekommen bei ihm eine rechtzeitige Hilfe, nicht eine verspätete Hilfe. Dann wollen wir auch rechtzeitig den Thron der Gnade aufsuchen, wollen schnell zum Thron der Gnade laufen. Also eine sehr, sehr schöne und sehr ermutigende Aufforderung hier von dem Schreiber an uns und an die Christen, an die er schreibt, dass wir hinzutreten. Sind dazu Gedanken, Fragen? Bitte, ja? Ja? Insofern er selbst ein Versuchter, als einer, der versucht wurde, gelitten hat, kann er denen, die versucht werden, helfen. Vielen Dank. Ich habe hier noch eine Frage vergessen, in der Gliederung steht hier noch die vierte Frage, warum sollen wir hinzutreten? Die Antwort, also, deshalb, weil wir einen hohen Priester haben. Einfach, weil wir einen Priester haben, sollen wir hinzutreten. Es ist einer da, deshalb sollen wir hinkommen. Es ist unweise, wenn man einen so großen Helfer hat, dass man diesen Helfer nicht aufsucht, dass man nicht hinzutritt. Also wollen wir hinzutreten. Und jetzt beginnt der Schreiber mit einem weiteren Abschnitt. Der beginnt mit einem Denn, das heißt, der Satz geht weiter. Denn ist ja ein verbindendes Wort, aber das Thema wird jetzt detailliert ausgeführt. Also der Satz Kapitel 5, Vers 1 hängt eigentlich an dem vorderen Satz, oder? Wir sollen hinzutreten zu diesem hohen Priester, denn wir sollen mit Freimütigkeit hinzutreten und so weiter. Denn jeder hohe Priester von Menschen, und dann erzählt er, wie das ist bei den Menschen, und dann heißt es Vers 5, so verherrlichte sich auch Christus nicht sich selbst, ein hoher Priester zu werden, sondern Gott hat ihn zum hohen Priester gemacht. Das heißt also, dieser ganze Abschnitt, was jetzt kommt, Kapitel 5 und die weiteren Kapitel, wird jetzt dieses hohe Priesteramt Jesu Christi, der hohe Priesterdienst Jesu Christi, detailliert beschrieben. Kapitel 5 bis 10 geht das, über den hohen Priester, Jesus Christus, den erhabenen, hohepriesterlichen Vermittler. Kapitel 5 bis 10. Und da haben wir Arabisch 1, also das wäre jetzt B, Punkt. Jesus Christus ist der erhabene priesterliche Mittler, Kapitel 5 bis 10. Arabisch 1, Jesus ist der rechte Hohepriester, Kapitel 5, Vers 1 bis 10. Jesus ist der rechte hohe Priester. Und da kommen zuerst die Verse 1 bis 4. der israelitische Hohepriester als Vorbild für Jesu hohes Priesteramt. Verse 1 bis 4 wird jetzt erklärt, wie ist es bei den Menschen gewesen? Ja? Wie ist der menschliche Hohepriester Hohepriester geworden? Und hier werden einige Punkte gesagt. Vers 1, ich lese mal, denn jeder hohe Priester wird aus der Reihe von Menschen genommen und wird für Menschen bestellt in Bezug auf das, was Gott betrifft, damit er darbringe beides, Gaben und Opfer für Sünden, als einer, der in rechtem Maße Nachsicht zu haben vermag mit den Unwissenden und Irrenden, da auch er selbst mit Schwachheit angetan ist und wegen dieser Schwachheit nämlich, muss er wie für das Volk, so auch für sich selbst Opfer darbringen für die Sünden. Es ist eine Schwachheit, die ihn zum Sündigen bringt und deshalb braucht er eigene Opfer für seine eigenen Sünden, ja, ein eigenes Opfer. Und es nimmt nicht einer sich selbst die Ehre, sondern der von Gott Gerufene bekommt sie, ganz so wie auch Aaron. Also, wir haben hier drei Punkte. Erst Römisch 1, Doppelpunkt, er muss vermitteln. Ein irdischer Hohepriester muss vermitteln zwischen Gott und Menschen. Und um vermitteln zu können, muss er aus der Reihe der Menschen kommen. Also es geht nicht, wenn man einen Engel anstellen würde, komm Erzengel Michael, du vermittelst jetzt zwischen den Menschen. Nein, denn ein Engel kann uns nie wirklich ganz verstehen, denn ein Engel weiß gar nicht, was es heißt, mit einem Leibe zu leben. Ein Engel weiß nicht, was es heißt, ein Abhängigkeitswesen zu sein, wie wir Menschen es sind. Örtlich gebunden. Ein Engel kann sich gar nicht vorstellen, wie kann man nur immer an einem Ort sein. Ein Engel ist so schnell wieder an einem anderen Ort, kein Problem für ihn. Aber wir sind so örtlich gebunden, an unseren Leib gebunden, haben viele Probleme, die auch mit unserem Leib zusammenhängen, oder? Das kann ein Engel gar nicht verstehen. Also es muss einer von den Menschen sein. Nur der kann die Menschen wirklich auch vertreten und vermitteln. Er muss für die Menschen da sein. Das heißt, er muss ein Opfer bringen. Er muss Opfer darbringen für die Sünden der Menschen. Deshalb, weil man ohne Opfer nicht zu Gott treten kann, weil wir Sünder sind. Gott hat es vom Alten Testament her schon die Israeliten so erzogen. Gott ist heilig und du kannst nicht einfach mit dem heiligen Gott Gemeinschaft haben, denn du bist sündig. Wie kann ein sündiger Mensch mit Gott Gemeinschaft pflegen, der so anders ist und so heilig? Das geht nicht. Es muss also zuerst das Sündenproblem gelöst werden, damit der sündige Mensch mit dem heiligen Gott Gemeinschaft haben kann. Und deshalb gibt es ein stellvertretendes Opfer. Das hat Gott wunderbar gemacht. Im Alten Testament waren die Tieropfer stellvertretende Opfer. Natürlich wissen wir, dass Tierblut kann keine Sünden wegwaschen. Aber das war eine Schulung für Israel. Und Gott hat gesagt, im Blick auf den Messias, der einmal kommt und sterben wird, im Blick auf den Messias bin ich nachsichtig und ich lasse euch ein Tieropfer sozusagen an meiner Stelle, stellvertretend. Und wenn ihr das Tieropfer bringt und wenn das Blut von dem Tieropfer an eurer Stelle, wenn es das Blut jetzt fließt für euch, dann könnt ihr kommen. Dann könnt ihr Gemeinschaft haben mit mir. Dann bekommt ihr Vergebung. Das war natürlich nur prophetische Vergebung, oder? Im Alten Testament ist prophetische Vergebung. Das heißt, Vergebung im Blick auf den kommenden Jesus Christus. Gott gibt ihnen einen Kredit im Voraus. Oder wie wenn ich zur Bank gehe und die Bank gibt mir Geld, das mir eigentlich gar nicht gehört, oder? Und so bekomme ich eine Vergebung, die ich eigentlich gar nicht verdiene, die mir gar nicht zusteht, weil ja, ich habe kein wirklich gültiges Opfer gebracht. Also, ja.
Ja, aber waren denn deine Sünden wirklich vergeben?
Sie waren, die Bibel sagt zugedeckt, oder? Selig der Mensch, dem der Herr die Sünden zugedeckt hat. Also in dem Sinne hat Gott Nachsicht geübt und hat gesagt, also gut, ich decke das zu und jetzt, was zugedeckt ist, da schauen wir nicht hin. In dem Sinn hat er die Sünden also vergeben. In dem Sinn, dass er sie zugedeckt hat. Aber richtig weggenommen waren sie eigentlich nicht, oder? Als das Lamm Gottes kam, Jesus Christus, da heißt es, siehe, das ist der die Sünden der Welt hinwegnimmt. trägt, hinwegträgt.
Ja. Haben die Menschen damals Fliegen gehabt? Als sie das Opfer dargebracht haben, waren sie innerlich ruhig oder haben sie immer noch ein gewisses Gewissen gehabt?
Sie hatten in dem Moment von dieser hatten sie eine Zusage, weil Gott gesagt hat, ja, dass sie jetzt hinzutreten dürfen. Aber sie wussten, sie müssen immer wieder bringen. Sie müssen für jede Sünde gleich wieder ein Opfer bringen. Das ist natürlich kein vollkommener Friede. Das ist auch also im Gewissen letztlich nicht vollkommen. Nicht kein vollkommenes Gewissen. Denn wenn du weißt, für jede Sünde muss gleich wieder ein Opfer bringen. Das ist letztlich kein Friede, oder? Kein wirklicher Friede. Übrigens, es geht hier um Sünden aus Versehen. Sünden aus Unwissenheit. Es geht nicht um Sünden, wo jemand ganz bewusst gegen Gott sagt, so. Und mir reicht's, ich will nicht. Wenn Gott sagt, Sabbat halten, mich halt mich nicht dran. Ich brauche keinen Sabbat, ich gehe Holz sammeln. Nein, das wäre ein Schlag ins Gesicht. Das wäre ein Sündigen mit erhobener Hand. 4. Mose 15. Wer mit erhobener Hand sündigt, das heißt, wer ganz bewusst gegen Gott schlägt, der wird sterben. Da gibt es kein Opfer. Also wer bewusst einfach Gott ins Angesicht schlägt, gibt es keine Vergebung, kein Opfer.
Bitte. Also nicht alle Sündigen, die du willst. Ich meine, ich bin eingestellt und dann will ich sündigen. Aber wenn man dann in so einem Menschen, wo dann der, wenn man nicht mehr vom Heiligen Geist erfüllt ist, dann in dem Moment, wo man dann folgt, dann ein Schutz zur Sünde ist, zu sagen, überreden, die Dame, dann macht man das doch irgendwie gut.
Nochmal, ich habe es nicht ganz
gut.
Ja. Ja, das wäre dann nicht ein mutwilliges mit der Hand sündigen. Ja. Im Alten Testament ist dieses Sündigen mit erhobener Hand ist wirklich ganz mit voller Absicht, sich von Gott absagen in diesem, also ich will nicht. Ich will das Gebot Gottes nicht halten. Das ist gemeint. Von davon spricht übrigens Hebräer 10 dann. Wir kommen da zurück. Wenn wir mutwillig sündigen, das heißt Gott ins Angesicht schlagen, das wäre sagen, Gott, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Ja. Das ist genau dieser Fall. Hebräer 10, Vers 26, oder? Das ist eine Absage an Gott eigentlich. Ja. Da gab es im Alten Testament keine Vergebung, aber für die anderen Sünden gab es Vergebung, aber man musste immer wieder bringen, jedes Mal. Und man wusste, wenn wir jetzt die Sünden bringen, wenn wir jetzt die Opfer bringen, das Blut wird am Brandopferaltar aufgefangen, oder? Das Blut wird in eine Schüssel getan, im Brandopferaltar, und dann wird das Sündopfer auf den Brandopferaltar gelegt, und dann wird ein Teil bekommt der Priester zu essen, ein Teil bekommt der Sünder zu essen, um zu zeigen, dass man Anteil hat an diesem Opfer, das was ich habe Anteil und Gott hat Anteil an dem Opfer. Und das Blut, was geschieht mit dem Blut? Einmal im Jahr, symbolisch natürlich, für alle Blutopfer, einmal im Jahr bringt der Hohepriester symbolisch das ganze Blut des Jahres hinein, in das Allerheiligste. Einmal im Jahr darf er hineinkommen und dann nimmt er das Blut, schüttet es am Boden, im Allerheiligsten, stellt sich auf dieses Blut drauf, er steht auf dem Boden des Blutes, das Rest von dem Blut spritzt er auf den Deckel der Bundeslade, dort wo die Cherubim hinschauen, die schauen auf den Deckel der Bundeslade. Und der Deckel der Bundeslade, zum Glück ist hier ein Deckel. Wenn keiner da wäre, wäre furchtbar. Warum? Weil in der Bundeslade steht das Gesetz Gottes. Und das Gesetz Gottes sagt, schuldig, 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 10-mal. Und zum Glück wird es zugedeckt. Und worin schauen die Cherubim, die über die Heiligkeit Gottes wachen? Sie schauen auf den Deckel. Und auf dem Deckel kommt das Blut. Sie schauen auf das Blut. Während sie wachen über die Heiligkeit Gottes, schauen sie auf das Blut. Und der hohe Priester steht auf dem Boden des Blutes, eingehüllt in viel Weihrauch. Und hofft, dass er jetzt nicht stirbt. wenn er so in der Gegenwart Gottes steht. Aber er steht auf dem Boden des Blutes und die Heiligkeit des Gesetzes Gottes, das ist zugedeckt mit Blut und die Engel sehen das Blut. Und wenn Gott sagt, wenn ich das Blut sehe, dann will ich vorübergehen, oder? Wie beim Auszug aus Ägypten. Und dann geht er wieder hinaus und verkündigt dem Volk, Gott hat uns wieder für ein Jahr Gnade geschenkt. Für ein Jahr Gnade. Wenn wir weiterhin brav die Opfer bringen, jeden Tag. Und nächstes Jahr wieder. Und für sich selber muss der Priester auch Opfer bringen, der hohe Priester, denn er ist ja auch ein Sünder. Jetzt bringt er also zuerst für sich selber ein Opfer und dann nimmt er noch das Blut für das Volk. Also er nimmt zweifach, ja, mit. Damit er selber als Mittler nicht stirbt, weil er selber Sünden hat, muss er für sich selber opfern und dann, damit das Volk weiterhin ein Jahr mit Gott leben darf, bringt er das Blut des Volkes, des Opfertieres für das Volk. C, Doppelpunkt, er muss Verständnis haben für die Schwachheiten der Menschen. Für die Menschen, die er vertritt. Der muss also fähig sein, mit ihnen mitzufühlen und das kann er als Mensch natürlich, der hohe Priester. Das war also der eine Punkt. Er muss also vermitteln zwischen Gott und Menschen. Deshalb muss er ein Mensch sein. Römisch 1, Doppelpunkt. Römisch 2, Doppelpunkt. Er muss auch für sich selbst ein Opfer darbringen. Er muss auch für sich selbst ein Opfer darbringen, habe ich gerade gesagt. Vers 3. Römisch 3, Doppelpunkt. Er kann sich nicht selbst ernennen. Kann nicht sagen, ach, ich ergreife jetzt den hohen Priesterberuf. Und ich werde jetzt Hohenpriester für das Volk. Es geht nicht. Er kann sich nicht selbst ernennen. Er muss von Gott bestellt werden, von Gott eingesetzt werden. Vers 4. Und es nimmt einer nicht sich selbst die Ehre, sondern der von Gott Gerufene. Er wird gerufen von Gott. Gott ruft ihn und sagt so, komm her, du bist jetzt Priester. Ganz so wie auch Aaron. Also Aaron war der Erste, die Söhne Aarons waren die Zweiten und so weiter. So ging es dann weiter. Gott hat sie eingesetzt. Gott hat sie bestellt. Gott hat sie ernannt. Niemand sucht sich selbst die Ehre, sondern diese Ehre, ein hoher Priester zu sein, wird einem zuteil von Gott. Und jetzt, das waren die Verse 1 bis 4, zeigen also, wie es bei den Menschen abläuft mit dem hohen Priesterdienst in Israel. Und jetzt in den Versen 5 bis 10 zeigt der Schreiber, dass der Herr Jesus Christus genau die Anforderungen erfüllt, ein hoher Priester zu werden. Christus ist der rechte hohe Priester, Vers 5 bis 10. Römisch 1, Doppelpunkt, Christus, erstens, also Christus wurde direkt von Gott eingesetzt. Also der Herr Jesus Christus hat sich nicht selbst sich ernannt und hat sich gedacht, das wäre eigentlich ein schöner Beruf noch, Priester zu werden, sondern er hat sich nicht selbst verherrlicht, hoher Priester zu werden, sondern der verherrlichte ihn, der zu ihm sagte, du bist mein Sohn, ich habe dich heute geboren. So wie er auch an einer anderen Stelle sagt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Zwei Zitate. Der Schreiber, der bemüht sich nicht zu sagen, das steht im Psalm 2 und steht im Psalm 110. Der sagt einfach an einer anderen Stelle, der will jetzt nicht abgelenkt werden. Er will jetzt auf die Sache selber hinweisen. Du bist mein Sohn. Heute habe ich dich geboren. Wann war das? Wann wurde der Sohn geboren? Dann, als er hoher Priester wurde. Wann wurde er hoher Priester? Bitte? Wann wurde der Sohn hoher Priester? Himmelfahrt Jesu Christi. Wurde er hoher Priester? Da wurde er zum Sohn geboren. Auferstehung und Himmelfahrt wird hier in einem gesehen, oder? Das ist als ein Ereignis. Auferstehung und Himmelfahrt. Und wir haben schon gesagt, Paulus sagt das Gleiche wie der Hebräerschreiber. Mit der Psalm 2, Vers 7 ist erfüllt in der Auferstehung Jesu Christi. Da wurde er zum Sohn und da wurde er zum Priester. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich geboren, du bist Priester in Ewigkeit. Setze dich zu meiner Rechten. Psalm 110. Verstehen wir jetzt, das passt genau zusammen. Psalm 2, Vers 7 ist keine Rede von einer ewigen Zeugung in der Ewigkeit. Überhaupt keine Rede. Das ist die Bezugnahme auf die Auferstehung Jesu Christi. Da wurde er zum Sohn und da wurde er auch, da sagte Gott dann auch, komm, setze dich zu meiner Rechten. Bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Der Herr hat zu mir gesprochen, du bist Priester in Ewigkeit. Nach der Ordnung Melchisedeks. Psalm 110. Ich lese nochmal den ganzen Psalm, damit wir ihn gut in Erinnerung haben. Psalm 110. Dieser Psalm wird uns jetzt natürlich viel mehr noch beschäftigen. Jahwe sagte zu meinem Adonai, zu meinem Gebieter, Jahwe sagte zu meinem Gebieter, sitze zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deinen Füßen. Das Zepter deiner Macht streckt der Herr aus von Zion, herrsche inmitten deiner Feinde. Der Herr Jesus soll herrschen vom Thron aus inmitten der Feinde. Die Feinde sind noch gar nicht alle unterworfen. Aber er sitzt jetzt auf dem Thron, auf dem himmlischen Zionsberg, auf dem himmlischen Davidsthron. Vers 3, dein Volk ist voll Willigkeit oder wird voll Willigkeit sein am Tage deiner Heeresmacht in heiligem Schmuck. Aus dem Schoße der Morgenröte kommt dir der Tau deiner jungen Mannschaft hervor. Vers 4, der Herr schwor und er bereut es nicht. Du bist Priester auf ewig, nach der Weise Melchisedeks. Mein Herr ist dir zu Rechten. Er zerschmettert Könige am Tage seines Zorns. Er wird Gericht halten unter den Völkern. Da wird es dann voll sein von Leichen. Schrecklicher Ausdruck, oder? Da wird er Gericht halten und es wird voll sein von Leichen. Er zerschmettert das Haupt über großes Land. Könige wird er zerschmettern, heißt das. Er trinkt von dem Bach auf dem Wege, darum erhebt er das Haupt hoch empor. Also, hier ist die Rede von dem, der sich gesetzt, von dem Messias, und der Herr, Jahwe, sagt zu dem Messias, sitze zu meiner Rechten und herrsche inmitten deiner Feinde. Das geschah bei der Auferstehung und Himmelfahrt und die Intronisation des Sohnes. Dein Volk ist voll Willigkeit. Der Herr schwor und er bereut es nicht. Du bist Priester auf ewig. Also ab diesem Zeitpunkt, da er sich gesetzt hat zur Rechten der Majestät in der Höhe, ist er Priester auf ewig, Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Gott hat ihn eingesetzt, er hat nicht sich selbst eingesetzt. Gott ist die höchste Autorität und der Herr Jesus war der erniedrigte Mensch. Und Gott setzt den erniedrigten Menschen, Jesus Christus, erhebt ihn auf den Thron und setzt ihn ein als König und Priester. Das war wichtig für die Judenchristen. Es war wichtig, dass er ihnen das beweisen, dass er ihnen das beweist, dass der Messias, in dem Alten Testament der Juden steht schon geschrieben, dass der Messias, dass der Messias von Gott eingesetzt wird zum König und zum Priester. Dass der Platz, wo der Messias sitzen darf, zur Rechten Gottes ist. Steht alles im Alten Testament. Das war für die Juden Christen sehr wichtig, weil sie jetzt sehen, aha, das ist ja alles im Einklang mit der Heiligen Schrift. Das ist nicht einfach neue Lehre, fertig. Ja, die Apostel haben das halt so verkündigt. Nein, die Apostel haben verkündigt, was im Alten Testament geschrieben steht. Und er weist darauf hin, der Schreiber. So wie er an anderer Stelle sagt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Das heißt, er empfing jetzt dieses Amt des Priesters auf ewig. Nicht zeitlich, für immer. Römisch 2, der Herr Jesus Christus kann wirklich vermitteln. Das war ja auch die Anforderung für einen Priester. Es braucht einen Priester, der wirklich vermitteln kann. Vers 7 bis 10, er kann wirklich vermitteln. weil er ganz Mensch ist, und das wird jetzt hier beschrieben, der, indem er in den Tagen seines Fleisches beides Flehen und Bitten mit starkem Rufen und Tränen dem darbrachte, der ihn vom Tode zu retten vermochte. Und erhört wurde wegen seiner gewissenhaften Einstellung. Der Herr Jesus hat also mit Tränen gebetet, und es wird hier als Beispiel wahrscheinlich in Bezug genommen auf Gethsemane, wo der Herr Jesus gefleht und gebetet hat. Und hier heißt es mit starkem Rufen und mit Tränen. Er weiß, was Tränen heißt. Und wenn wir Tränen weinen und stark rufen, dann kann er uns sehr gut mitfühlen. Und Jesus Christus wurde erhört. Gott hat ihn aus dem Toten auferweckt. Erhört wurde er erst nach dem Tode. Ja. Der Herr Jesus hat gebetet: Herr Vater, dein Wille geschehe. Und Gottes Wille ist geschehen. Er sollte sterben. Er sollte diesen schweren Weg gehen, ein Opfer für unsere Sünden zu werden. Und wir wissen gar nicht, was das bedeutet für uns, was das bedeutete für ihn. Für ihn bedeutete das Sterben viel was Schlimmeres als für uns. Wir Menschen sind sterblich an sich. Er war der Unsterbliche. Er ist der ewige Gott. Und er hat noch nie einen Moment erlebt, was es heißt, vom Vater getrennt zu sein. Der Herr Jesus Christus war in Ewigkeit, nicht nur 1000 Jahre vor Christus und nicht nur 5000 Jahre vor Christus und nicht nur 10.000 Jahre vor Schöpfung der Welt und nicht nur 100.000 Jahre vor Schöpfung der Welt und nicht nur 1 Million Jahre vor Schöpfung der Welt und nicht nur 1000 Millionen Jahre vor Schöpfung der Welt, sondern in Ewigkeit köstlichste, herrlichste Gemeinschaft mit Gott, mit dem Vater. Und jetzt soll diese Gemeinschaft getrennt werden. Jetzt soll er sterben und im Tode die Trennung von Gott erleben. Wir können nicht nachfühlen, wir wissen gar nicht, was Ewigkeit heißt. Wir haben keine Ahnung. Wenn es zurückgeht, wenn wir zurückdenken, ja, wir können vielleicht noch denken, ja, 1000 Jahre zurück, das ist ziemlich lang, das kann man sich vielleicht noch vorstellen, ja, so 10-mal ein Leben lang oder ein bisschen mehr als 10-mal ein Leben lang, das ist schon sehr lang. Da können wir vielleicht noch ein bisschen nachempfinden. Aber wir können nicht tausende und Millionen Jahre zurückdenken. Das entgeht unserer Vorstellungskraft. Und wir wissen nicht, was ewig heißt. Wir steigen alle aus. Wir rechnen mit Ewigkeit. In der Mathematik rechnen wir mit unendlich, oder? In der Mathematik, da kann man Sachen rechnen, die sind gewaltig. Aber vorstellen können wir sie nicht mehr. Wir haben keine Ahnung, weil wir begrenzte Wesen sind. Wir haben einen Anfang und er hat keinen Anfang. Es ist für uns undenkbar, dass etwas keinen Anfang hat. Wenn man mit den Kindern redet, merkt man, die steigen sofort aus. Wenn man den Kindern sagt, ja, Gott hat keinen Anfang, das verstehen die nicht. Ja, wie alt ist er? Wie alt ist Gott? Meine Tochter hat mich gefragt, wie alt ist Gott eigentlich? Wie alt ist er? 10 Jahre, 100 Jahre, nein mehr, vielleicht 1000 Jahre, wie alt ist er? Die steigen aus und wir steigen auch aus. Und dieser Sohn, der eine ewige Gemeinschaft mit dem Vater hat, hat jetzt den Tod zu erleiden, die Trennung von Gott. Und zwar so eine Hölle zu erleiden, die unsere Hölle aufwiegt. Das muss so was Schlimmes gewesen sein, dass die Stunden der Trennung vom Vater waren so schwer, dass das eine ewige Hölle von uns aufwiegt. Sozusagen, er konnte stellvertretend eine ganze Hölle für uns durchleiden in 3 Stunden. Der Finsternis am Kreuz. Das war schwer. Und er hat gebetet: Vater, ist es nicht möglich, dass dieser Leidenskelch an mir vorübergehe? Könnte man es nicht anders machen? Der Vater sagt: Nein, wir können es nicht anders machen. Und es ist sicher dem Vater auch ein Schwert durchs Herz gegangen. also das, dem Sohn so irgendwie klar machen musste. Es gibt keinen anderen Weg. Aber er wurde erhört durch die Auferstehung, nach dem. Und er wurde erhört wegen seiner gewissenhaften Einstellung, heißt es hier. Das Wort heißt wegen seiner gewissenhaften Haltung. Eulabeia auf Griechisch ist eine schwer zum Übersetzen. Eine pflichtgetreue Haltung. Man nimmt etwas auf sich und man ist pflichttreu. Man erfüllt seine Pflicht in Gottes Furcht. Man nimmt es auf sich als Pflicht. Eine ernste Einstellung angesichts einer Pflicht, die man hat. Das ist Eulabeia. Wegen seiner gewissenhaften Einstellung. Pflichtgetreuen Einstellung. Er wusste, das ist jetzt meine Pflicht. Und dann ist er diesen Weg gegangen. Also er wurde ganz Mensch in den Tagen seines Fleisches, heißt es hier. Das ist die Zeit seines Lebens auf Erden. Er kann mitfühlen. Das Beispiel von Gethsemane zeigt es. Und er war vollkommen gehorsam. Er hat, Vers 8, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Den Gehorsam hat er gelernt, nicht aus negativer Erfahrung, sondern dadurch, dass er die positive Erfahrung machte, was es heißt, gehorsam zu sein. Er hat nicht durch Ungehorsam gelernt, nicht vom Ungehorsam zum Gehorsam, sondern indem er einfach Erfahrung machte, was es heißt, sich zu unterordnen, gehorsam zu sein. Denn das hat er in der Ewigkeit nie tun müssen. Gott muss nicht Gott unter sich unterordnen. Gott unterordnet sich nicht Gott. Gott, aus Definition schon ist das unmöglich. Gott ist einfach Gott. Da gibt es keine Unterordnung in Gott. Aber wenn der Sohn, wenn die zweite Person der Gottheit Mensch wird, Sohn wird, dann unterordnet sie sich. Dann unterordnet sich der Sohn dem Vater. Und jetzt geschieht Unterordnung. Vorher nicht. Vorher gab es das nicht. Er war gehorsam bis zum Tode. Ja, zum Tode am Kreuz. Philipper 2, Vers 5 bis 8. Ein durchgehender Gehorsam. Wie kann das ein Trost sein für uns? Wie kann das eine Hilfe sein für uns? Ja, wenn er so viel durchgemacht hat, keiner von uns hat je und wird je so viel durchmachen. Das ist wirklich einer, der mitfühlen kann. Der hat immer mehr gelitten. Und wir hatten beim Abendessen das Gespräch, wie kann Gott sowas zulassen, fragt die Welt, oder? Wie kann Gott Böses zulassen? Wie kann Gott das Leid zulassen in dieser Welt? Was ist das für ein grausamer Gott? Schickt furchtbare Katastrophen und Tsunamis und was weiß ich. Und Hunderttausende von Menschen sterben. Wie kann Gott sowas zulassen? Ja, das ist schlimm. Das ist schlimm, dass es viel Leid gibt auf dieser Welt. Aber bitte vergessen wir nicht, dass dieser selbe Gott das Problem des Leidens auf sich genommen hat. Dass dieser selbe Gott auch einer geworden ist von denen. Man könnte nämlich sagen, was, da ist der Sohn Gottes, der wird da hingerichtet mit einer furchtbaren Marterqual. Aber nicht nur das, der Sohn Gottes muss jetzt die Trennung vom Vater erdulden. Wie kann Gott sowas zulassen? Da fragt niemand. Da habe ich die Weltleute noch nie gefragt, dass sie gesagt haben, wie kann Gott sowas zulassen, dass Jesus Christus sterben musste? Wie kann Gott sowas zulassen? Das ist dieser Gott, der gerade deshalb kam, damit das Leiden in der Welt aufhört. Damit diese furchtbare Ungerechtigkeit, die in der Welt herrscht, aufhört. Wenn Gott dem Menschen die Freiheit gegeben hat zum Sündigen und dann der Mensch sündigt, dann können wir doch jetzt nicht Gott wieder das in die Schuhe schieben. Gott, warum gibst du den Menschen so viel Freiheit zum Sündigen, dass er so viel sündigen darf? Das ist gerade Menschenwürde, dass Gott dem Menschen die Freiheit lässt zum Sündigen. Das gehört zur Menschenwürde, dass Gott dem Menschen die Entscheidungsfreiheit gibt, dass er sich gegen Gott entscheiden darf. Jetzt darf man doch nicht wiederum einfach wieder Gott das in die Schuhe schieben. Entweder sind wir Menschen Roboter und Maschinen und Computer, alles von Gott gesteuert, dann könnte Gott uns einfach so steuern, dass wir immer lieb und brav sind. Wunderbar. Oder Gott sagt, nein, ich lasse den Menschen einen freien Willen. Und dann geht Gott ein großes Risiko ein. Ein Risiko, dass dieser Mensch sich gegen Gott entscheidet und dass dieser Mensch Leiden verursacht in dieser Welt, in der Schöpfung Gottes. Also die Antwort auf diese Frage, warum kann Gott das zulassen, ist, dass Gott selber ein Problem, das Problem des Leidens auf sich genommen hat. Gott selber hat ein viel schlimmeres Leiden durchgemacht als irgendwelche Katastrophen auf Erden. Gott selber. Und vergessen wir auch nicht, dass ja die Katastrophen auf Erden geschickt sind, damit die Menschen aufwachen, dass sie wieder sich besinnen, zu Gott zurückkommen. Das lesen wir in der Offenbarung, dass Gott verschiedene Katastrophen schickt, damit die Menschen Buße tun. Offenbarung Kapitel 9, oder? Gott schickt verschiedenste Katastrophen und dann heißt es, und sie taten nicht Buße. Aber die werden geschickt, diese Ereignisse und Katastrophen sind geschickt, damit die Menschen Buße tun. Der Herr Jesus sagt in Lukas Kapitel 13, da kommen sie zu ihm und sagen, das müssen böse Leute gewesen sein da in Siloa. Da ist der Turm umgefallen und hat die Menschen unter sich begraben. Das müssen böse Leute gewesen sein, sagt der Herr Jesus. Wenn ihr nicht umkehrt, ich muss jetzt zitieren, damit ich nicht falsch zitiere, Lukas 13, meint ihr, dass diese Galiläer, weil sie solches erlitten haben, vor allen Galiläern zu Sündern geworden waren, meint ihr, dass sie schlimmere Sünder waren als ihr? Ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt, wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr genauso umkommen. Das heißt, die Katastrophe von Siloa war deshalb, damit die anderen Galiläer merken, sie sollen Buße tun. Das war ein Rufen Gottes zur Umkehr. Und das war der eine, wo in Galiläa ein Blutbad angerichtet wurde. Das zweite war der Turm von Siloa. Meint ihr, Vers 4, jene 18, auf die der Turm in Siloa fiel und sie tötete, meint ihr, dass diese vor allen Menschen, die in Jerusalem wohnen, Schuldige geworden waren? Glaubt ihr, dass die sündiger sind als ihr? Nein, ich sage euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr genauso umkommen. Und wenn ein Tsunami 300.000 Menschen in den Tod reißt, dann müssen wir zu den Leuten sagen, wisst ihr, warum das passiert ist? Das ist wegen euch passiert, wegen euch in Deutschland und in der Schweiz und überall. Das ist deshalb passiert, damit ihr Buße tut. Das ist ein Rufen Gottes, denn eines Tages kommt das Gericht noch viel schlimmer, wenn ihr nicht umkehrt. Also, zurück. Nein, wir müssen Pause machen, denke ich. Wir wollen Pause machen jetzt.